Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020 aus der Reihe Bildung heute. Vortrag 7. Dr. Michael Voges zum Thema Bildungsrepublik Deutschland. Der Bildungsföderalismus braucht eine Grunderneuerung.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Werner, vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Vielen Dank auch für die sehr freundliche Begrüßung. Du hast ein Stichwort genannt im Zusammenhang mit dem Bildungsföderalismus und dieses Stichwort war Glanz und Elend. Wenn ich ehrlich bin, ich habe mir das in den letzten Tagen auch ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, ob es wirklich so eine gute Idee war, zu diesem Thema heute hierher zu kommen. Ich hatte mir das ein Stückchen anders vorgestellt, als das, was man so in den letzten Tagen an Entwicklungen beobachten konnte. Ein bisschen ist die KMK ja anders als ihr Ruf auch so ein bisschen ein moving target. Sie bewegt sich doch, nur nicht immer in die richtige Richtung. Sicher, der Bildungsföderalismus steht seit langem in der Kritik, eigentlich solange es ihn gibt. Streitigkeiten zwischen den Ländern und zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik, die sind nun alles andere als neu. Aber das Chaos, was jetzt mit dem Ausstieg von Bayern und Baden-Württemberg aus einem noch gar nicht existierenden nationalen Bildungsrat und mit der fortwährenden Unfähigkeit aller 16 Länder, einen Bildungsstaatsvertrag abzuschließen, was da entstanden ist, dieses Chaos, das hat dann doch eine neue Qualität. Diese Woche, Donnerstag, vorgestern, hat die Kultusministerkonferenz getagt in Berlin und hat Beschlüsse gefasst, die unser Thema zentral berühren. Es ist noch nicht abzusehen, ob damit die Krise, in der sich die Bildungsrepublik Deutschland befindet, beendet werden kann. Im Moment ist das Kuddelmuddel oder hat das Kuddelmuddel in der Bildungspolitik, Sie erlauben diesen norddeutschen Ausdruck, der es aber, glaube ich, ganz gut trifft, hat das Kuddelmuddel in der Bildungspolitik ein Ausmaß erreicht, das auch überzeugte Föderalisten zweifeln lässt, ob die Bildungshoheit der Länder wirklich eine so gute Idee ist oder ob nicht eine zentrale Zuständigkeit des Bundes für mehr Qualität und für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen würde. Dabei hatte es vor einiger Zeit noch so ausgesehen, als käme Bewegung in die deutsche Bildungspolitik. Am 15. Januar 2018 feierte die Kultusministerkonferenz in Berlin ihren 70. Geburtstag, stolz darauf, noch ein Jahr älter zu sein als die Bundesrepublik selbst. Und es gab Geschenke, Geschenke, die man bekanntlich schwer ablehnen kann und für die man gelegentlich auch gute Miene machen muss, selbst wenn sie einem als aufgezwungene Bereicherung erscheinen. An einem dieser Geschenke war ich selbst beteiligt. Gemeinsam mit zwei anderen ehemaligen Staatssekretären, Kollegen aus Brandenburg und Niedersachsen, aus SPD und CDU, hatte ich eine Woche vor dem Jubiläum einen Brief an die Ministerpräsidenten der Länder und an die KMK veröffentlicht mit dem Appell, einen neuen Bildungsstaatsvertrag abzuschließen. Die Wochenzeitung Die Zeit hat darüber groß berichtet und daher war es schwer, diesen Vorschlag einfach zu ignorieren. Das andere Geschenk kam aus Berlin. Bei den Sondierungen zur Großen Koalition hatte ausgerechnet Bayern der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer vorgeschlagen, einen nationalen Bildungsrat einzurichten, an dem neben der Wissenschaft auch Bund und Länder beteiligt werden sollten. Was tat die KMK? Sie fremdelte ein wenig mit den unerwarteten Geschenken, griff aber dann doch beherzt zu. Der Generalsekretär als Geburtstagsredner begrüßte überschwänglich den Staatsvertrag, zunächst noch in der Absicht, so den Nationalen Bildungsrat verhindern zu können. Als der aber dann tatsächlich in den Koalitionsvertrag auf Bundesebene aufgenommen wurde, war auch dieses Geschenk nicht mehr so einfach abzulehnen. Und so beschloss die KMK im März letzten Jahres beides, einen Bildungsstaatsvertrag zügig, so heißt es im Beschluss, zügig vorzubereiten und mit dem Bund in Verhandlungen zu treten über einen Nationalen Bildungsrat. Das vorläufige Ende ist bekannt. Den Nationalen Bildungsrat wird es in der ursprünglich geplanten Form nicht geben. Es ist jetzt die Rede von einem wissenschaftlichen Beirat der KMK. Ich komme darauf später noch zu sprechen. und ob der Bildungsstaatsvertrag kommt und wenn ja, ob er die hochgesteckten Erwartungen erfüllen kann, das steht in den Sternen. Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Und warum brauchen wir überhaupt einen Bildungsstaatsvertrag und einen nationalen Bildungsrat? Dazu möchte ich Ihnen heute meine Sicht der Dinge vortragen und auch gern mit Ihnen im Anschluss ins Gespräch kommen. Und damit kein Missverständnis aufkommt, hier spricht kein unabhängiger Beobachter, sondern hier spricht ein früherer Akteur, der lange Jahre in der KMK an verantwortlicher Stelle mitgewirkt hat. Werner Frick hat es schon erwähnt, lange als Staatsrat aus Hamburg Mitglied der Amtschefskonferenz der KMK. Ich bin auch Vorsitzender der Amtschefskommission Qualitätssicherung in Schulen gewesen über einige Jahre und bin auch für einige Jahre derjenige gewesen, der die A-Länder in der KMK, das sind die SPD- und grün regierten Länder, koordiniert hat. Sie dürfen mir also maximale Befangenheit zusprechen. Ich komme dann erstmal auf den Bildungsstaatsvertrag. Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil vom 19. Dezember 2017 zur Studienplatzvergabe im Fach Humanmedizin ein, ich zitiere, länderübergreifendes Vergleichbarkeitsdefizit der Abiturnoten festgestellt. Die Abiturdurchschnittsnote in den Ländern bewegen sich zwischen 2,16 und 2,59. Während in einem Land 3,1% der Prüflinge die Bestnote 1,0 erreichen, seien es in einem anderen Land nur 0,8%. Und dabei konzedierten die Richter damals durchaus den völlig unvermeidlichen subjektiven Faktor bei der Notenvergabe. Ihnen ging es vielmehr um die systemisch bedingten Verzerrungen, die sich aus den unterschiedlichen Rahmenbedingungen für die Abiturprüfung in den Ländern ergeben. Dass 16 Länder, 16 zum Teil deutlich voneinander abweichende Prüfungsordnungen haben und die Abiturnoten damit regional bedingt ungleiche Startchancen eröffnen, das widerspricht nach Meinung des Bundesverfassungsgerichts dem Anspruch auf gleiche Teilhabe am staatlichen Studienangebot. Gerade beim Abitur entscheiden doch Zehntelnoten bei der Hochschulzulassung über Bildungs- und damit auch über Lebenschancen. Regionale Disparitäten im deutschen Bildungssystem zeigen sich aber nicht allein beim Abitur. Auch beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule oder bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird deutlich, Bildungschancen sind in Deutschland ungleich verteilt. Während es auf der einen Seite Länder mit verbindlichen Grundschulempfehlungen gibt, entscheidet in anderen allein der Elternwille, ob ein Kind das Gymnasium besuchen darf. Solche unterschiedlichen Zugangsregelungen finden ihren Niederschlag in der Bildungsbeteiligung. So besuchen zum Beispiel in Bayern 39,2% der Fünftklässler ein Gymnasium, in Hamburg sind es 55,3%. Und bei der Inklusion fehlt es bereits an einem einheitlichen diagnostischen Verfahren, um zu klären, welches Kind eine sonderpädagogische Förderung braucht. Entsprechend stark weichen die Förderquoten in den Ländern voneinander ab. Der Anteil der Förderschüler beträgt in Rheinland-Pfalz 5,8% und in Mecklenburg-Vorpommern 10,8%. Das Doppelte. Kaum vorstellbar, dass diese Zahlen reale Unterschiede in den jeweiligen Schülerschaften abbilden. Unerträglich hoch sind die Differenzen auch bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die ja einen Rechtsanspruch auf die Wahl eines inklusiven Schulplatzes beinhaltet. In Bremen besuchen mehr als 80% der Förderschüler den gemeinsamen Unterricht. In Hessen liegt der Inklusionsanteil gerade bei 25%. Ein länderübergreifendes Verständnis von Inklusion gibt es nicht, vergleichbare Standards schon gar nicht. Deutschland gleicht auch hier einem Flickenteppich. Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sehen anders aus. Unterschiedliche Schulgesetze und Rahmenbedingungen sowie unterschiedliche Anforderungen an Schülerleistungen in den Ländern führen zu fehlender Vergleichbarkeit. Fehlende Vergleichbarkeit führt zu einem unfairen Wettbewerb, der immer auch ein Wettbewerb um Lebenschancen ist. Und oft entscheidet eben nicht die Leistung, sondern die regionale Herkunft. Regionale Disparitäten verschärfen somit die ohnehin schon große Bildungsungleichheit in unserem Schulsystem. was tun. Populär, gerade jetzt, verständlicherweise, ist der Ruf nach dem Bund. In Umfragen spricht sich die große Mehrheit der Bundesbürger regelmäßig für eine Zuständigkeit des Bundes in der Bildungspolitik aus. Und die Vermutung liegt nahe, dass sich viele wünschen, dass dann das Bildungssystem des eigenen Landes auch in den 15 anderen Ländern eingeführt würde. Eine nicht wirklich realistische Vorstellung. Das gilt übrigens auch für Markus Söder. Sicher wäre es mit einer zentralen Zuständigkeit für Bildung einfacher, einheitliche Regelungen für ganz Deutschland zu erlassen. Andererseits zeigen internationale Vergleiche mit zentral gesteuerten Bildungssystemen, dass diese den föderalen Systemen keineswegs per se überlegen sind. Und die Qualität von Bildung, das wissen Sie alle hier im Raum sehr genau, die Qualität von Bildung entsteht ja gerade aus der schulischen Arbeit vor Ort. Und diese lässt sich in den schulnahen Unterstützungssystemen der Länder vermutlich besser sichern als bei der Zentrale in Berlin. Noch etwas. Föderalismus beruht auf und fördert Vielfalt und Wettbewerb. Von anderen lernen, um besser zu werden. Darin liegt, besser zu sagen, darin läge seine Chance. Auch und vor allem im Bereich der schulischen Bildung, die ja zum Kernbereich der Eigenstaatlichkeit der Länder zählt. Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht vergleichbar sind, dann funktioniert auch Wettbewerb nicht. Der Bildungsföderalismus muss daher viel stärker als bisher die Gleichwertigkeit der Bildungsverhältnisse in den Blick nehmen. Ein fruchtbarer und fairer Wettbewerb zwischen den Bildungssystemen, aber auch die Beseitigung der regionalen Disparitäten setzt eine verbindlichere Kooperation der Länder untereinander voraus. Bildungsgerechtigkeit, bessere Vergleichbarkeit und ein fairer Wettbewerb um mehr Qualität sind aber ohne ein gewisses Maß an Einheitlichkeit nicht möglich. Die Spannung von Vielfalt und Einheitlichkeit neu auszubalancieren, ist daher heute Kernaufgabe der Bildungspolitik. Da könnte die Devise lauten, so viel Vielfalt wie möglich, so viel Einheitlichkeit wie nötig. Darum geht es. Aber wie kommen wir zu den stabilen und verlässlichen Rahmenbedingungen für die schulische Bildung, die in allen Ländern gleich sein sollten? Und was müsste schon um die Mobilität, Werner Frick hat es angesprochen, schon um die Mobilität von Schülern, aber auch Lehrkräften zu ermöglichen, was müsste länderübergreifend einheitlich geregelt sein? Das geeignete Instrument, darüber besteht mittlerweile, und darüber sind wir sehr froh, wir, meine ich jetzt, wir drei, die wir es angestoßen haben, besteht ein breiter Konsens, dass das geeignete Instrument ein neuer Bildungsstaatsvertrag sein könnte, der von allen Landesregierungen, und zwar auf der Ebene der Ministerpräsidenten, und von allen beschlossen und auch von allen Landesparlamenten beschlossen werden würde und der damit auch eine besondere demokratische Legitimation erfahren würde. Hier könnten verbindliche, überall in Deutschland geltende Regelungen zur schulischen Bildung vereinbart werden. Aber selbst diese parlamentarische Legitimation, also ein Staatsvertrag, muss im Gegensatz zu einer Ländervereinbarung durch die Landtage der deutschen Länder, also 16 Mal eine parlamentarische Befassung. Und selbst diese parlamentarische Legitimation wird innerhalb der KMK heute, auch übrigens in den letzten Tagen, am Donnerstag bei den Beratungen infrage gestellt. Einige Länder ziehen eine Vereinbarung dem Staatsvertrag vor, weil diese nicht von den Landtagen ratifiziert werden müsste. Dabei läge doch gerade darin eine Chance, die Debatte um die beste Bildung zu verbreitern, aus der Enge und Provinzialität der Bildungspolitik herauszuholen, über den Tellerrand zu schauen. Jeder Rundfunkstaatsvertrag, auch der in der letzten Woche von dem Ministerpräsidenten geschlossene Medienstaatsvertrag, geht durch alle 16 Parlamente. Warum soll ein Bildungsstaatsvertrag nicht ebenfalls durch die deutschen Parlamente gehen? Ausgerechnet dieses Regelwerk für die Grundlagen unseres Bildungssystems nur in den Hinterzimmern der Exekutive verhandelt werden. Der letzte Staatsvertrag im Bildungsbereich war übrigens das sogenannte Hamburger Abkommen. Es stammt aus dem Jahr 1964 und feiert auch einen Geburtstag in diesem Jahr, nämlich den 55. Und deswegen braucht dieses Hamburger Abkommen wirklich eine grundlegende Erneuerung. Das war das Instrument. Wie kann man so etwas wie Einheitlichkeit im deutschen Bildungswesen, das notwendige Maß an Einheitlichkeit herstellen. Das andere ist die Frage nach dem Was, was müsste eigentlich einheitlich geregelt werden? Das müsste das sein, zum Beispiel Beginn und Dauer der Schulpflicht. Das glauben Sie nicht, aber in 16 Ländern liegen unterschiedliche Regelungen vor im Hinblick auf die Dauer und den Beginn der Schulpflicht. Geregelt werden müssten die Bildungsgänge, eigentlich auch die Dauer der Bildungsgänge, die voneinander abweichen. Geregelt werden müssten mindestens die einheitliche Bezeichnung von Schulformen. Es gibt in Deutschland gegenwärtig 17 verschiedene Schulformen in der Sekundarstufe 1. Unbegreiflich. Und dahinter verbergen sich zum Teil auch gleiche Schulformen, aber jedes Land besteht darauf, es anders zu benennen. Das Mindeste wäre eine einheitliche Benennung. Viel besser wäre es allerdings auch, in der Struktur zu mehr Vereinheitlichung zu kommen. Da kommen wir aber so an eine etwas schwierige Debatte heran. Aber zumindest Bildungssysteme, die in der Sekundarstufe 1 zweigliedrig gebaut sind, und das sind heutzutage sehr viele, könnten sich dann auch stärker aneinander annähern und könnten dann auch mit gleichen Bezeichnungen laufen. Geregelt werden müsste aber auch der Übergang in die Sekundarstufe 1, also wie komme ich von der Grundschule in die 5. Klasse oder in Brandenburg und in Berlin, wie komme ich von der Grundschule in die 7. Klasse? Wie komme ich in die Sekundarstufe 2, also der nächste relevante Übergang, der auch sehr unterschiedlich geregelt ist? Geregelt werden müsste der Erwerb von Abschlüssen, insbesondere der allgemeinen Hochschulreife, also der Abiturprüfung, und auch der des mittleren Schulabschlusses. Was hindert uns eigentlich daran, für das Abitur einheitliche Zulassungs- und Prüfungsbedingungen zu vereinbaren? Für alle Länder gleiche Beleg- und Einbringungsverpflichtungen, eine gleiche Gewichtung der Leistungen, die gleiche Zahl der Prüfungsfächer. Ich würde sogar darüber hinausgehen. Wir haben im Moment einen Aufgabenpool für Abiturprüfungsaufgaben in den drei Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache. Man könnte natürlich auch sagen, also im Moment ist es so, dass jedes Land aus diesem Aufgabenpool Aufgaben übernehmen kann. Im Moment werden sie sogar noch teilweise modifiziert, wenn sie entnommen werden. Aber es ist keineswegs so, dass jeder Prüfling sie auch nutzen muss. Das heißt, wir haben zwar gemeinsame Aufgaben, aber sie müssen gar nicht geschrieben werden. Was hindert uns eigentlich daran, über den Aufgabenpool hinaus einen deutschlandweit identischen Kern von Aufgaben in den Fächern Deutsche, Mathematik und erste Fremdsprache, die von allen Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten werden, zu stellen? Das wäre kein Problem, wäre auch noch kein Zentralabitur und würde auch nicht den gesamten Unterricht in allen deutschen Oberstufen vereinen. Aber es gäbe sozusagen ein paar Dinge, die für alle gemeinsam sind und an denen man auch messen kann, ob Vergleichbarkeit gewährleistet ist. Was müsste noch geregelt werden? Bildungsstandards für alle Abschlüsse. Die haben wir eigentlich schon. Die KMK hat Bildungsstandards vereinbart für den mittleren Schulabschluss und auch für die allgemeine Hochschulreife. Und sie müssten regelmäßig überprüft werden, auch das tun wir jedenfalls in Bezug auf den mittleren Schulabschluss auch heute schon. Die Frage der Fächer, muss jedes Land eigene Fächer vorhalten oder können wir uns darauf verständigen, einen einheitlichen Fächerkader in Deutschland zu haben oder zumindest die Fächer einheitlich zu bezeichnen? Eine einheitliche Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Dazu gehören vor allen Dingen gleiche Standards für die Diagnose. Das kann nicht sein, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, dass die Länder in den Diagnosen so auseinanderweichen, wie es bislang der Fall ist. Wir müssen gemeinsame Überlegungen über die Standards auch für die Förderung von Inklusionskindern anstellen. Wir brauchen eine einheitliche Ausgestaltung beider Phasen der Lehrerausbildung. Warum soll eigentlich bei der Lehrerausbildung nicht möglich sein, was bei der Medizinerausbildung gelungen ist, nämlich ein Masterplan, der für ganz Deutschland identische Ausbildungsinhalte und Anforderungen festlegt? Ich weiß, hier kommen wir so ein bisschen in die Autonomiefrage der Hochschulen hinein, aber es gibt auch Länder, die mit einem Lehrerbildungsgesetz da auch ein Stückchen Vorgaben machen in Richtung Universität. Und ich denke, es ist bei einem solchen Beruf auch durchaus möglich, wenn man nicht zu sehr in die autonome Gestaltung der Lehre und der Forschung eintritt, dass man aber gleiche Inhalte identifiziert, die vorausgesetzt werden dann auch am Ende eines Bildungsgangs oder eines Studiengangs in diesem Fall. Wir müssten auch darüber nachdenken, ob wir die zweite Phase der Lehrerbildung angleichen, in der Länge angleichen, in Inhalten angleichen. Und wir müssten nachdenken, ob wir die Fort- und Weiterbildung, ein völlig unterschätztes Feld, die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, auch ein Stückchen mit gemeinsamen Standards ausstatten und auch die Qualifizierung von Quereinsteigern über alle Bundesländer hinaus einheitlich bewerten. Da macht im Moment jedes Land es vollkommen anders. Und Quereinsteiger sind ein Thema geworden, das haben Sie mitbekommen, weil wir im Moment insbesondere im Grundschulbereich einen akuten Lehrermangel haben und wir können uns sonst gar nicht anders helfen. Und der letzte Punkt, darauf sind Sie wahrscheinlich schon selber gekommen, den man in einem solchen Abkommen regeln müsste, ist natürlich die Regelung der Sommerferienzeiten, denn das scheint ja das größte Problem zu sein, was diese Republik im Bildungsbereich vor sich herschiebt. Die Liste der wichtigsten Regelungsbedarfe ist überschaubar. Und eigentlich fragt man sich, warum ein solches Konkordat für das föderale deutsche Bildungssystem nicht schon längst existiert. Muster könnte dabei zum Beispiel auch das Schweizer Harmos-Konkordat sein. Sie sind ja hier so die Anrainer der Schweiz. Die Schweizer haben eine interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule, wo solche Essentials für alle Kantone gleich geregelt sind. Das ist ganz einfach und man kann trotzdem so zutiefst föderal bleiben, wie die Schweizer es sind. Fakt ist aber, dass die Länder nunmehr seit 2 Jahren mehr oder weniger engagiert an einem Bildungsstaatsvertrag arbeiten und ein überzeugendes Ergebnis bislang jedenfalls nicht in Sicht ist. Und das, meine Damen und Herren, hat auch etwas zu tun mit dem besonderen Gremium Kultusministerkonferenz. Wenn der Bildungsföderalismus künftig auf einer engen Kooperation der Länder gründen soll, dann gewinnt auch die Kultusministerkonferenz selbst, also das entscheidende Instrument der Selbstkoordinierung der Länder, an politischer Bedeutung. Am 19. und 20. Februar 1948 kamen die Kultusminister der deutschen Länder zum ersten Mal zusammen. Sie wollten prüfen, inwieweit, ich zitiere jetzt, sie wollten prüfen, inwieweit wir gemeinsame Grundlagen für den Neuaufbau unseres Schul- und Bildungswesens schaffen oder wenigstens unsere Maßnahmen aufeinander abstimmen können. Zitat Ende. Die mehr als vorsichtige Formulierung, wenigstens unsere Maßnahmen aufeinander abstimmen können, die Formulierung lässt bereits die defensive Grundeinstellung erkennen, die die KMK seit ihrer Gründung auszeichnet. Zwar hat sie in ihrer langen Geschichte nicht wenig erreicht. Gerade die ersten Jahre nach dem PISA-Schock um 2000 waren besonders ertragreich. Zum Beispiel die Vereinbarung gemeinsamer Bildungsstandards und deren regelmäßige Überprüfung. Dennoch, die Kritik an der Kultusministerkonferenz ist so alt wie diese selbst. Die griechische Landschildkröte, Sinnbild für Langsamkeit und Bewegungsarmut, wurde kaum zufällig zum Wappentier der KMK. Schon 1955 brauchte es die geballte Kraft der Ministerpräsidenten, um mit dem Düsseldorfer Abkommen, der Vorgänger für das Hamburger, erstmals einen gemeinsamen Rahmen für das allgemeinbildende Schulwesen in Deutschland zu schaffen. Den Kultusministern war es nicht gelungen, die verbreitete öffentliche Kritik am Schulchaos, Zitat aus der Zeit, und Schulwirrwarr, auch Zitat aus der Zeit, zum Verstummen zu bringen. Bis heute prägen der Formelkompromiss und die mühselige Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner die Arbeit der KMK. Warum scheuen sich die Länder, gemeinsam Verantwortung für die gesamte Republik zu übernehmen? Bildungspolitik wird heute und auch immer schon zuallererst im eigenen Land gemacht. Mit ihr, so heißt es zu Recht, können Wahlen verloren, aber nicht gewonnen werden. Hinter der partikularistischen Grundhaltung der Bildungsminister steht immer auch die Sorge, der Schutzzaun für das eigene Bildungssystem könnte löcherig werden, zu viel Einheitlichkeit und Verbindlichkeit, zu viele Änderungen könnten Unruhe stiften und die Akzeptanz der Bildungspolitik im eigenen Land gefährden. Die KMK steht gegenwärtig unter einem immensen Erwartungsdruck. So wie sie heute aufgestellt ist und so wie sie heute arbeitet, wird sie den aktuellen Herausforderungen erkennbar nicht gerecht. Die Kultusministerkonferenz müsste sich neu erfinden. Notwendige Änderungen betreffen dabei besonders 3 Bereiche aus meiner Sicht. Erstens, die Länder in der KMK müssen künftig mehr politische Verantwortung für die Bildung in ganz Deutschland übernehmen. Über die Einzelinteressen von 16 Ländern hinaus muss der gemeinsame Wille zur Gestaltung des Bildungssystems auf gesamtstaatlicher Ebene sichtbar und wirksam werden. Daher braucht es in der KMK mehr Raum für eine offene, auch kontroverse politische Debatte, ein Ringen um die besten Bildungskonzepte in Deutschland. Zweitens, der kleinste gemeinsame Nenner, der so oft am Ende der sehr langwierigen Entscheidungsprozesse der KMK steht, reicht nicht aus. Die Republik braucht mutige Beschlüsse, die unser Bildungssystem so voranbringen, dass es die Herausforderungen einer radikal veränderten Welt erfolgreich bewältigen kann. Die überkommenen Strukturen und Rituale der KMK gehören daher allesamt auf den Prüfstand. Die Gremien, die einjährige Präsidentschaft, jedes Jahr eine neue Präsidentin und ein neuer Präsident. Das kennen wir aus dem deutschen Mittelalter und aus der notorischen Schwäche der deutschen Reisekönige. Also die einjährige Präsidentschaft, das Einstimmigkeitsprinzip. Muss es immer einstimmig sein? Damit kriege ich sofort Blockaden, Vetorechte für einzelne Länder bei entscheidenden Beschlüssen. Die langen Entscheidungswege durch die vielen Gremien, die es gibt und die eigentlich immer zum Ergebnis haben, dass alle Konflikte sozusagen sich schon auf dem Weg erledigen. Frequenz, Inhalt und Ablauf der Plenarsitzungen, all das und vieles mehr muss daran gemessen werden, ob es eine starke, politisch verantwortliche, entscheidungsfreudige Ministerkonferenz, das ist ja quasi das föderale Äquivalent des Bundesbildungsministeriums, ob es so etwas befördert oder ob es das im Gegenteil behindert. Und drittens, die Neuaufstellung kann nur gelingen, wenn auch das Sekretariat der KMK sich wandelt. Gebraucht wird nicht nur der bürokratische Dienstleister, sondern auch die Denkfabrik für die bildungspolitischen Themen der Zukunft, damit bildungspolitische Herausforderungen frühzeitig erkannt und bewältigt werden können. Längst überfällig ist eine Evaluation, die Aufgaben, Strukturen und Prozesse, personelle und sachliche Ausstattung der Institutionen in Bonn und Berlin kritisch überprüft. Und es geht mir nicht darum, was Christian Wulff vor einigen Jahren als Ministerpräsident von Niedersachsen angeregt hat, dass man es verkleinert und auf Sparsamkeit trimmt, sondern es geht eigentlich darauf, dass man ein funktionales und ein effizientes Sekretariat hat. Das kann auch mehr Mitarbeiter haben, aber es müssen die richtigen sein mit den richtigen Aufgaben, die zu den richtigen Ergebnissen führen. Als wir im letzten Jahr unseren Vorstoß für einen neuen Bildungsstaatsvertrag auf den Weg brachten, haben wir auch für eine solche Reform der KMK selbst plädiert. Dieser Teil des Unternehmens ist dann aber sehr schnell aus dem Blick geraten und wird zumindest gegenwärtig überhaupt nicht mehr verfolgt. Für den Staatsvertrag dagegen liegt heute nach fast 2 Jahren immerhin ein umfangreicher Entwurf vor, der aber sicher nicht so bleiben kann, wie er jetzt ist, ganz abgesehen davon, dass auch er noch lange nicht geeint ist. Zahlreiche kritische Kommentierungen und Änderungsbedarfe der Länder lassen das Bemühen erkennen, auch dieses Regelwerk so allgemein und damit so weit auf Abstand zu halten, dass es die Besonderheiten des je eigenen Bildungssystems nicht wirklich bedroht. 43 Artikel umfasst der Entwurf, der sich streckenweise wie die weitschweifige Präambel eines überdimensionierten Schulgesetzes aller Länder liest. Nicht nur wird das notwendig Einheitliche hier klar und verbindlich geregelt, stattdessen viel Programmlyrik, Status Quo-Beschwörung und unzählige Absichtserklärungen. An den entscheidenden Stellen, zum Beispiel wo es um das Abitur geht, stehen noch politische Entscheidungen aus und vieles andere erinnert schon jetzt fatal an den kleinsten gemeinsamen Nenner, der doch gerade überwunden werden sollte. Im Moment befallen einen arge Zweifel, ob das am Ende ein mutiger Vertrag wirkt, der dem Anspruch genügt, die notwendige Einheitlichkeit im deutschen Bildungssystem herbeizuführen. Am letzten Donnerstag haben die Bildungsminister immerhin ihre Absicht bekräftigt und die Arbeitsgruppen werkeln weiter. Im März soll jetzt ein neuer Entwurf für einen Bildungsstaatsvertrag vorgelegt werden. In der KMK am Donnerstag, also am 5. Dezember, wurde auch über den Scherbenhaufen beraten, der vom Nationalen Bildungsrat nach der trotzigen Absage von Bayern und Baden-Württemberg und den negativen Äußerungen der Ministerpräsidenten in Hessen und Nordrhein-Westfalen übrig blieb. Eine große Chance, die jetzt vermutlich vertan ist. Als das, ich zitiere, das Ende des Scheiterns, hat Heike Schmoll in der FAZ diese letzte Etappe sehr treffend tituliert. Denn es fing auch schon schlecht an. Die Idee, ich hatte es schon erwähnt, fand über die CSU Eingang in den Koalitionsvertrag der Großen Koalition im Bund. Gleich der erste Absatz des Vertrages im Bereich Bildung war dem neuen Gremium gewidmet, das nach dem Vorbild des Wissenschaftsrats, so heißt es, eingerichtet werden sollte. Auf der Grundlage der empirischen Bildungsforschung, so heißt es, soll der Bildungsrat Vorschläge, ich zitiere, für mehr Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit im Bildungswesen vorlegen und dazu beitragen, sich über die zukünftigen Ziele im Bildungswesen zu verständigen. Wobei die Gestaltung der Bildungsangebote über die gesamte Bildungsbiografie hinweg im Blick ist. Das war die Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag, Große Koalition im Bund. Mit diesen Festlegungen ist dem aus meiner Sicht wichtigen und dringend benötigten neuen Gremium eine doppelte Hypothek auferlegt worden. Da ist zunächst einmal das Modell des Wissenschaftsrats, das für das Feld der schulischen Bildung mit gänzlich anderen verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten und einer im Vergleich zu Hochschulen und Wissenschaft unvergleichlich höheren politischen Aufladung, Bildungspolitik, schulische Bildungspolitik, glauben Sie, dass jemand, der 20 Jahre in dem Bereich war, ist immer hoch ideologienah. Sie haben ganz andere Streitigkeiten, als wenn Sie sich im Bereich der Hochschul- und Wissenschaftspolitik aufhalten. Das ist da auch nicht ausgeschlossen, aber das ist da nicht die Hauptsache. Das ist in der Bildungspolitik ein Stückchen anders. Und dann ist da die Aufgabenstellung für den neuen Rat. Verständigung über Ziele für die künftige Entwicklung der Bildung. Qualität, ja, das mag noch hingehen. Aber Vorschläge für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit. Genau das, Vergleichbarkeit, ist doch der Zweck der Regelungen, die die Länder untereinander im Rahmen eines Bildungsstaatsvertrags vereinbaren. Denn diese berühren die Bildungshoheit der Länder in ihrem Kern. Kurz zum Wissenschaftsrat. Wie funktioniert der Wissenschaftsrat, der doch ein hochrespektiertes Gremium ist, das bereits seit 1957 existiert und sehr, sehr gute Arbeit leistet? Der Wissenschaftsrat hat zwei gleichberechtigte Kommissionen. Die wissenschaftliche Kommission, 24 Wissenschaftler und 8 Repräsentanten des öffentlichen Lebens. Und die Verwaltungskommission, 16 Länder, 6 Vertreter des Bundes, die aber 16 Stimmen führen. So haben sie sozusagen eine Spiegelung. Beide Kommissionen haben je 32 Stimmen. Beschlüsse des Wissenschaftsrats brauchen eine Zweidrittelmehrheit in der Vollversammlung. Seitdem das BMBF, also das Bundesbildungs- und Forschungsministerium, im Mai letzten Jahres einen eigenen Vorschlag für einen nationalen Bildungsrat an die Länder verschickte, der bis in die Wortwahl hinein das Modell des Wissenschaftsrats kopierte, Copy and Paste, verhandelten Bund und Länder kaum überraschend, vor allem über die Abstimmungsmodalitäten des neuen Gremiums. Über den Inhalt, über die Aufgaben, über die Arbeitsweisen hat man sich überhaupt nicht den Kopf gemacht. Man hat von Anfang an darüber nachgedacht, wie stimmen wir ab in dieser komplizierten Lage, welche Quoren brauchen wir und so weiter. Also wie viele Stimmen darf der Bund haben, wie viele Stimmen die Länder, wie viel die kommunalen Spitzenverbände, mit welchem Quorum sollen Beschlüsse, eigentlich sind es ja Empfehlungen, mit welchem Quorum sollen Empfehlungen zustande kommen. Der Text des Koalitionsvertrages, Transparenz und Vergleichbarkeit, wird wörtlich für die Zielbestimmung des Nationalen Bildungsrates übernommen und damit, wie ich finde, eine fast toxische Last. Verhandelt würden damit im Bildungsrat ja nicht nur zukünftige Herausforderungen und Qualität des Bildungssystems, sondern wirklich Regelungen, die unzweifelhaft in die Bildungshoheit der Länder fallen. Es ist diese fatale Koppelung, die von Anfang an unklare Zuständigkeit des neuen Gremiums, die aus Sicht einzelner Länder tendenziell übergriffig erscheint und die uninspirierte Kopie des Wissenschaftsrats mit seiner Zusammensetzung und Beschlussregeln, die für den Bildungsbereich nur bedingt tauglich sind, die die Einrichtung des neuen Gremiums behindert oder gar verhindert hat. Es ist diese nicht zuletzt aus Ignoranz und mangelndem Gestaltungswillen der beteiligten Akteure aus Bund und Ländern resultierende falsche Weichenstellung, die die Verhandlungen erschwert und jetzt endgültig zum Scheitern gebracht hat. Man muss sich das nochmal praktisch vor Augen führen. Der letzte zwischen SPD-Ländern und Bund, interessant, aber zwischen SPD-Ländern und Bund offenbar schon geeinte Vorschlag, der jetzt beerdigt worden ist. Also wir reden hier über etwas, was es nicht geben wird. Dieser Vorschlag sah vor, dass der Nationale Bildungsrat aus 2 Kammern besteht, einer Bildungskommission mit 32 Mitgliedern, zur Hälfte Wissenschaftler, je zu einem Viertel Bildungspraktiker und Personen des öffentlichen Lebens, und einer Verwaltungskommission mit ebenfalls 32 Mitgliedern, 16 Länder, übrigens alle die Kultusminister der Länder sind da gedacht gewesen, Minister Ebel, 13 Vertreter des Bundes und 3 der kommunalen Spitzenverbände. Beschlüsse sollten nur mit einer qualifizierten Mehrheit von 2/3 der Stimmen in der Vollversammlung zustande kommen. Außerdem war ein Länderquorum vorgesehen. Für einen Beschluss braucht es die Zustimmung von mindestens 13 Ländern. Was ist von einem solchen Gremium zu erwarten, in dem von vornherein Sperrminoritäten oder sogar wie von einzelnen Ländern im Herbst darüber hinaus gefordert, Vetorechte eingeräumt werden? Besteht so nicht von Anfang an die Gefahr des vorauseilenden Gehorsams, auch der wissenschaftlichen Experten, der Verwässerung von Empfehlungen? Landen wir nicht damit ganz schnell wieder bei dem, wo wir weg wollten, nämlich beim kleinsten gemeinsamen Nenner? Ist es nicht ziemlich schief, wenn die Stimmen der Hauptadressaten, nämlich der Länder, für das Zustandekommen der Beschlüsse konstitutiv sind? So appellierte der Nationale Bildungsrat gewissermaßen an die eigene Adresse. Und mutet ein derart konstruiertes Gremium nicht ohnehin ein wenig wie eine zweite KMK an? Und wäre es dann nicht wirklich überflüssig? An dieser Stelle eine kleine, ganz kleine Seitenbemerkung zu Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident stieg bekanntlich aus dem Projekt Bildungsrat aus, weil es, ich zitiere, ein bürokratisches Monstrum ist, das am Ende aus Berlin in die kleinsten Schulstuben hineinregiert und in die Klassenzimmer. Ich übergehe mal als Neuberliner das Berlin-Bashing, was hier sich abbildet in dieser Bemerkung und als ob es den Rat auch schon gäbe. Aber in gewisser Weise hat Markus Söder ja gar nicht ganz Unrecht. Einheitliche Abiturregelungen zum Beispiel, die für eine Vergleichbarkeit der Abschlüsse in Deutschland sorgen, die müssen Gegenstand eines Bildungsstaatsvertrags der Länder werden, aber nicht Aufgabe eines nationalen Bildungsrates. Das wäre weder demokratisch legitimiert noch mit der Kompetenzordnung des Grundgesetzes vereinbar. Aber wir dürfen natürlich alle sehr gespannt sein, wie konstruktiv sich Bayern dann einbringen wird bei der Aushandlung solcher deutschlandweit gültigen Regelungen, die ja auch das Abitur betreffen. Dann sind wir nämlich auch wieder beim bayerischen Abitur und der Frage, ob alles so bleiben kann, wie es ist, wenn 15 andere Regelungen da sind, die ja miteinander zum Ausgleich gebracht werden sollen. Soll die Republik wie Bayern werden oder wird auch Bayern bereit sein, sich sozusagen in diesem Feld auf einen Kompromiss zuzubewegen? Das wird noch sehr spannend werden bei der Aushandlung des Staatsvertrages. Also auch wenn der Bildungsrat von Anfang an falsch aufgesetzt wurde, ich bleibe dabei, die Bildungsrepublik Deutschland bräuchte dringend eine Institution, in der zentrale Herausforderungen des Bildungssystems im Diskurs von Wissenschaft, Praxis und Politik bearbeitet werden. Wie soll das Curriculum für das 21. Jahrhundert aussehen? Welche Qualifikationen braucht die digitale Welt? Wie schaffen wir es, dass alle Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards erreichen? Wie gelingt Inklusion? Wer in Bausch und Bogen einen nationalen Bildungsrat ablehnt, der muss sagen, wie denn dann Antworten auf diese elementaren Fragen gefunden werden sollen, die für das ganze Land, aber eben auch für Bayern und auch für Baden-Württemberg von Bedeutung sind. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Exkurs, um beispielhaft zu zeigen, welche Themen ein nationaler Bildungsrat vorrangig bearbeiten müsste. In seiner aktuellen Studie The Future of Jobs Report 2018 berichtet das World Economic Forum, dass bis zum Jahr 2022 weltweit rund 75 Millionen Arbeitsplätze durch den Einsatz neuer Technologien wegfallen, gleichzeitig aber auch 133 Millionen neue Stellen entstehen, die jedoch völlig neue Kompetenzen erfordern. Und nicht nur die Arbeitsplätze der Zukunft stellen neue Anforderungen. Von der Mediennutzung bis zur Pflege sozialer Kontakte, von der Gesundheitsvorsorge bis zur politischen Teilhabe müssen wir uns mit neuen Voraussetzungen auseinandersetzen. Gleichzeitig fußt aber die Grundlage für dieses neue Leben, die Bildung, weiterhin auf Konzepten, Organisationsformen und vor allem auf Curricula, deren Grundfesten mehr als 100 Jahre alt sind. Wenn neue Produktivkräfte wie Digitalisierung, Roboterisierung, künstliche Intelligenz, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur grundlegend verändern, so stellt das selbstverständlich auch die Bildung vor radikal neue Herausforderungen. Formen, aber auch vor allem die Inhalte von Bildung müssen in der digitalen Welt von Grund auf neu bestimmt werden. Aber wo ist die systematische Suche nach den Inhalten eines neuen, eines zeitgemäßen Curriculums? Eine solche Suche müsste doch auf der Basis alles dessen erfolgen, was wir heute schon über morgen wissen. und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Und sie müsste die heute schon vorhersehbaren, wahrscheinlichen Entwicklungen und die möglichen, aber vielleicht nicht so wahrscheinlichen Entwicklungen darauf abklopfen, was für Anforderungen sie an unsere Kinder und an zukünftige Generationen stellen werden. Natürlich werden wir nicht alle Entwicklungen vorhersagen können. Und oft werden wir auch falsch liegen. Und auch darauf muss die neue Bildung die zukünftigen Lernenden vorbereiten, dass die Welt weniger denn je vorhersehbar geworden ist. Was also müssen wir ihnen mitgeben, damit sie erfolgreich in dieser neuen Welt zurechtkommen? Darauf versucht eine Studie des Center for Curriculum Redesign eine erste Antwort zu geben. Das Zentrum ist ein weltweit vernetztes Forschungszentrum, das unter Beteiligung internationaler Organisationen, Staaten, akademischer Institutionen, Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Stiftungen eine neue Antwort auf die Frage nach dem Was der Bildung geben will. Zu Recht beklagen die Autoren, dass der Bildungsbereich die beispiellos schnelle und tiefgreifende Veränderung der Welt nur langsam und völlig unzureichend reflektiere. Das gelte vor allem für das Curriculum der schulischen Bildung, dessen Grundfesten, wir haben es schon gehört, seit dem 19. Jahrhundert kaum je eine grundlegende Veränderung erfahren hätten. Bei den Anforderungen an ein neues Curriculum steht daher die Versatilität im Zentrum, verstanden als Vielseitigkeit, Beweglichkeit und Wandelbarkeit, der Schlüssel für das Überleben in einer sich verändernden Welt. Kern der Studie sind vier Dimensionen von Bildung, die den Inhalt dessen erfassen, was die Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert erlernen müssen. Wissen, Skills, Charakter und Meta-Lernen. Auch wenn die Versuchung groß ist, sich ausführlich hier mit der Dimension des Wissens zu beschäftigen, was wird mit dem tradierten Fächerkanon vor dem Hintergrund von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, was bedeuten globale Vernetzung, Big Data und neue Medien für den Inhalt des schulischen Lernens, welche Lernziele erwachsen aus den zunehmenden Umweltbelastungen und der Dystopie bzw. Utopie des optimierten Menschen, Stichworte Epigenetik und Bioengineering. Auch wenn die Versuchung groß ist, ich will den Fokus heute eher kurz auf die zweite und dritte Dimension von Bildung legen, Skills und Charakter. Zu den Skills zählt das Zentrum keineswegs allein und primär Edu-Ployment, also auf technisch-instrumentelle Fähigkeiten. Eine zentrale Rolle nimmt vielmehr die Kreativität ein. Kreativ sind Menschen, die über Fähigkeiten zum divergenten Denken verfügen, einschließlich Ideengenerierung, geistiger Beweglichkeit, Flexibilität und Originalität. Kreativität, so schreiben die Autoren, ist möglicherweise die wichtigste Fähigkeit, die Schülerinnen und Schüler für das 21. Jahrhundert erlernen müssen. Und auch die anderen Skills sind alles andere als bloß auf die Berufswelt vorbereitende Techniken. Kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration. Mit der Kreativität sind es die berühmten 4 Ks, die hier im Blick sind. We have evolved traits that will lead to humanity's extinction, so we must learn to overcome them. So ebenso radikal wie realistisch der belgische Biochemiker und Nobelpreisträger Christian de Duve im New Scientist im Jahr 2011. Bildung und Erziehung müssen daher die Persönlichkeitsentwicklung und die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern, als globale Bürgerinnen und Bürger soziale und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ausdrücklich ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden in der Studie 6 Eigenschaften genannt, die in Bildungsprozessen erlernt bzw. erworben werden sollen. Achtsamkeit, Neugier, Mut, Resilienz, Ethik, Führung. Bei den liebevoll ausführlichen Ausführungen zu Leadership findet sich ein kurzer Text des chinesischen Philosophen Lao Tse, den ich Ihnen hier nicht vorenthalten möchte. Ich zitiere: Wer Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen. Der beste Führer ist der, dessen Existenz gar nicht bemerkt wird. Der zweitbeste ist der, welcher geehrt und gepriesen wird. Der nächstbeste der, den man fürchtet. Und der schlechteste der, den man hasst. Wenn die Arbeit des besten Führers getan ist, sagen die Leute, das haben wir selbst getan. Ist vielseitig anwendbar in diesen Tagen. So viel zur Studie des CCR und dem Versuch, ein Curriculum für das 21. Jahrhundert zu initiieren. Ich finde, die Autoren haben damit einen wichtigen Impuls gesetzt. Die deutsche und die internationale Bildungswissenschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz überwiegend entweder mit den messbaren Ergebnissen von Lernprozessen, PISA und IQB als Stichwort, oder mit der Methodik und Didaktik des schulischen Lehrens und Lernens befasst, also mit dem, wie gelernt werden soll. Was fehlt und wo aus meiner Sicht ein dringendes Desiderat besteht, ist die grundlegende Überprüfung aller curricularen Grundlagen, eine kritische Revision von Fächerstrukturen und Lerninhalten. Auf die Agenda von Bildungswissenschaft und Bildungspolitik gehört heute dringend das Was des Lernens. Die Diskussion um ein neues Curriculum steht am Anfang. In Deutschland hat sie kaum angefangen und sie muss dringend breiter geführt werden. Es hilft keine Diskussion der Pädagogen und Fachdidaktiker alter Schule. Es braucht die relevanten Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, die bei aller Unsicherheit der Prognose mehr darum wissen, wohin die Reise gehen wird. Wäre die Suche nach dem zeitgemäßen Was der Bildung nicht eine der vornehmsten Aufgaben eines nationalen Bildungsrates? Politik und Gesellschaft benötigen dringend kreative Konzepte für die Gestaltung eines zukunftsfähigen Bildungssystems, verbunden mit klugen Strategien für deren Realisierung. Bildungspolitiker allein können das nicht leisten. Ihr Alltagsgeschäft lässt ihnen dazu oft keinen Spielraum. Sie haben zumeist aktuelle, konkrete Probleme zu lösen und agieren dabei unter enormem Zeit- und Handlungsdruck unter Sach- und Legitimationszwängen. Bildungspolitische Megathemen verlangen jedoch gut durchdachte, mittel- und langfristig angelegte Konzeptionen und Strategien. Wie müsste ein nationaler Bildungsrat aufgestellt sein, wenn wir die vorhin beschriebenen Fallstricke vermeiden wollen? Ich denke, wir müssten uns dafür vom Koalitionsvertrag lösen, weder das Vorbild des Wissenschaftsrats blind kopieren, noch die im Vertrag vorgegebene Aufgabenstellung. Als Anknüpfung bleibt ja allemal die Verständigung über die Qualität und über die zukünftigen Ziele und Entwicklungen im Bildungswesen. Als Kern eines nationalen Bildungsrats könnte dann eine Bildungskommission fungieren, besetzt mit exzellenten Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen und einigen Bildungspraktikern, die in eigener Verantwortung, das unterstreiche ich, die in eigener Verantwortung Empfehlungen zur mittelfristigen Weiterentwicklung des Bildungssystems erarbeitet und beschließt. Als Counterpart fungierte eine schlanke politische Kommission, zusammengesetzt aus wenigen Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen, die den wissenschaftlichen Experten beratend und unterstützend zur Seite steht, quasi eine Art Realitätsprinzip, aber kein Beschlussrecht hat. Für die Länder könnten zum Beispiel die jeweiligen Mitglieder des KMK-Präsidiums der politischen Kommission angehören, so wäre wegen des Rotationsprinzips jedes Land irgendwann einmal dabei. Die Wahl der Themen obläge der Bildungskommission selbst oder sie erfolgte als Auftrag der politischen Kommission. Die fertigen Empfehlungen würden dann den jeweils zuständigen Fachministerkonferenzen übergeben, den Kultusministern, wenn sie betroffen sind, was die Schule angeht, den Jugend- und Familienministern, wenn es sich um Einrichtungen der frühkindlichen Bildung handelt und so weiter. Diese Übergabe sollte grundsätzlich öffentlich erfolgen, etwa im Rahmen der Bundespressekonferenz. Und zu den Empfehlungen müssten die Fachministerkonferenzen verpflichtend eine öffentliche Stellungnahme abgeben, in der insbesondere der weitere Umgang mit diesen erkennbar wird. Die Kommissionsmitglieder wären in der Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Empfehlungen frei. Sie könnten über eine angemessen ausgestattete Geschäftsstelle während des Arbeitsprozesses jederzeit Unterstützung durch Politik und Verwaltung einfordern. Die Ergebnisse ihrer Arbeit wären für Medien und Öffentlichkeit zugänglich, ebenso die Stellungnahmen der jeweils zuständigen politischen Gremien. Ich weiß, auch dieses Modell, das auf die Autorität und die Wirkmächtigkeit von Empfehlungen eines unabhängigen Expertengremiums von hohem Rang setzt, immerhin ernennt der Bundespräsident die Mitglieder, und auf die Legitimationszwänge für Bund und Länder, die aus der Transparenz der weiteren politischen Entscheidungsprozesse in einer kritischen bildungspolitischen Öffentlichkeit entstehen, auch dieses Modell hat Schwächen. Der Bildungswissenschaftler Hans Brüggelmann hat vor einiger Zeit sehr gut herausgearbeitet, dass jedes Modell für einen Bildungsrat zwischen den Polen Politik und Wissenschaft, aber auch Innovationskraft und Umsetzungschancen oszilliert. Je unabhängiger ich einen Bildungsrat anlege, desto mutiger werden seine Vorschläge. Andererseits sinken womöglich Umsetzungschancen der Empfehlungen, wenn deren Realisierbarkeit auch im Sinne der politischen Machbarkeit, nicht frühzeitig in die Beratungen Eingang findet. Das ist das Feld, in dem wir unterwegs sind. Und genau dieses Spannungsfeld müsste sorgfältig ausgelotet werden. Hätten sich die Akteure in Bund und Ländern diese Aufgabe früher gestellt, sie stünden vielleicht jetzt nicht vor dem Scherbenhaufen, der angerichtet ist. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, sich noch einmal zu besinnen und an die Arbeit zu machen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch ein Wort zu dem Beschluss der KMK vom letzten Donnerstag sagen. Beschlossen hat die KMK noch sehr vorläufig, statt eines nationalen Bildungsrats von Bund und Ländern einen wissenschaftlichen Beirat einzurichten. Wir wissen noch sehr wenig. Die Ministerinnen und Minister haben wieder einmal eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Aber vieles spricht dafür, dass dieses Gremium nicht die Autorität und die Unabhängigkeit und die Empfehlungen, nicht die Legitimation gewinnen werden, die es bräuchte. Es ist eigentlich ein typischer KMK-Kompromiss. Die Südländer, die den nationalen Bildungsrat nicht wollten, mussten von den Bäumen wieder runter. Nichts tun war nicht das Gebot der Stunde, nachdem die PISA-Ergebnisse für Deutschland relativ mau ausgefallen sind. Also hat man gesagt, schaffen wir uns einen eigenen wissenschaftlichen Beirat an und schmeißen den Bund raus. Das ist ja die Konsequenz hier gewesen. Ich halte das für keine besonders gute Lösung. Wir müssen aber allesamt abwarten. Bis zum März soll sozusagen dieser Beschluss dann sozusagen etwas unterfüttert sein und man soll etwas konkreter wissen, wie die Ministerinnen und Minister sich dieses Gremium vorstellen. Und vielleicht besteht ja noch eine Chance, sozusagen im weiteren Arbeitsprozess so darauf einzuwirken, dass es ein Gremium von Bedeutung und Relevanz wird. Und dazu braucht es, und ich komme jetzt so langsam auch in die Schlussphase, dazu braucht es eine breite öffentliche Debatte. Wenn es um die Zukunft der Bildung geht, braucht es eine breite öffentliche Debatte. Und das ist auch ein Appell an Sie, die hier sitzen und ja offensichtlich auch mit einem Interesse für das Thema gekommen sind. Alle die, die in Wissenschaft, Bildung, Politik und Gesellschaft unterwegs sind, müssen sich auch in solche Debatten einmischen. So ein Bildungsrat ist kein fernes Instrument. Er ist ein notwendiges Instrument, um die Gestaltung des deutschen Bildungswesens für die Zukunft zu betreiben. Da reicht es nicht aus, wenn wir sozusagen in 16 Ländern unterschiedliche Diskussionen führen. Ich habe in einem relativ kleinen Land wie Hamburg 11 Jahre lang den Staatsrat gegeben und ich kann Ihnen sagen, wie unsere bildungspolitischen Diskussionen geprägt waren. Sie waren nicht gerade sozusagen von sehr großer Reichweite geprägt. Sie waren sehr stark auf das Überleben in Hamburg ausgerichtet, was manchmal schwer genug ist, weil sie eine starke Opposition haben, mit der sie auch zurechtkommen müssen. Das gehört auch alles zum Spiel der demokratischen Kräfte dazu. Das ist keine Klage. Aber was fehlt, ist sozusagen, dass es eine Instanz gibt, die oberhalb dieser 16 Länder tätig wird und die ein bisschen die Vogelperspektive einnimmt und die ein Stückchen den Weg vorausmustert, der da kommen könnte und der daraufhin Empfehlungen und Vorschläge entfaltet, mit denen man dann sich kritisch auseinandersetzen kann. Aber die müssen erstmal entstehen. Wir haben diese Foresight, diese Voraussicht in Deutschland in vielen Bereichen aufgegeben. Das ist übrigens anders als in anderen Ländern. Und ich glaube, wir müssen sie ein Stück zurückgewinnen. Und ein wirklich kluges und gutes Instrument, jedenfalls dann, wenn man es von der Leine ließe, von der Kette ließe, das könnte so ein nationaler Bildungsrat sein. Und ich will auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum man den Bund nicht dabei haben will. Das lag alles an diesem ursprünglichen Missverständnis. Wenn man die Vergleichbarkeit in einem nationalen Bildungsrat regeln will, dann ist das mit dem Bund ein bisschen schwierig, weil die Bildungshoheit der Länder sieht vor, dass die wesentlichen Regelungen im Bildungsbereich von den Ländern selber getroffen werden. Also Abschlüsse, Abitur, Übergänge, Schulpflicht, das ist keine Angelegenheit, die der Bund regeln muss. Da würde ich auch sagen, bleibt mal schön draußen. Aber was die Frage angeht, wie entwickeln wir unser deutsches Bildungssystem weiter nach vorne? Wie kommen wir einen Schritt voran? Und die PISA-Ergebnisse, man kann sie bewerten, wie man will, sie sind nicht alles, aber sie sind auch da. Und sie sind nicht besonders gut. Wir haben 20% junge Menschen, die als 15-Jährige weit davon entfernt sind, die Mindestkompetenz zu erreichen. 20%, jeder Fünfte. Und das geht übrigens in einigen Ländern auch mit höheren Bestandteilen. Also Länder wie Berlin, in denen ich jetzt im Moment unterwegs bin, haben sehr viel höhere Anteile in dem Bereich, die keine Mindestkompetenzen erwerben. Wir haben da ein Problem. Und das Problem müssen wir auch angehen. Und dazu braucht es die klügsten und gute Ratschläge. Und deswegen glaube ich, brauchen wir ein solches unabhängiges Gremium, das ernst genommen wird, das große Autorität hat, das vom Bundespräsidenten ernannt wird, das Bund und Länder, auch die kommunalen Spitzenverbände einbezieht, alle Ebenen des Bildungsprozesses einbezieht und das dann auch sozusagen in einer öffentlichen Debatte Vorschläge macht, die dann weitergetragen werden in die entsprechend zuständigen Länderkonferenzen, von denen dann auch verpflichtend Stellungnahmen erfolgen. Also Sie sehen, ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass wir alles begraben müssen und jetzt nur noch einen wissenschaftlichen Beirat haben, den die Ministerinnen und Minister alle mal fragen, wenn sie mal eine Frage haben. Das wäre ehrlich gesagt sehr schade. Also, ich komme zum Schluss. Aus der gegenwärtigen Krise des Bildungsföderalismus kommen die Länder nur heraus, wenn sie ihren Partikularismus überwinden und in einem Bildungsstaatsvertrag zügig die notwendigen einheitlichen Regelungen für das deutsche Bildungssystem vereinbaren und wenn sie gemeinsam mit dem Bund ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium auf den Weg bringen, das Empfehlungen zur Gestaltung eines Bildungssystems für das 21. Jahrhundert gibt. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte warten seit langem darauf. Bildungsföderalismus tut der Republik gut, aber nur, wenn die Länder und wenn Bund und Länder gemeinsam ihrer Verantwortung für die Bildung in Deutschland gerecht werden. Es ist höchste Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das Gespräch.